in der Wüste. So habe ich diese Predigt überschrieben. Unser Predigttext handelt nämlich von einer Wüstenzeit. Und wenn wir bedenken, dass Mose, das erste Buch Mose, diese Geschichte unter der Leitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben hat, während er mit dem Volk Israel gerade durch die Wüste zog, dann war diese Geschichte, die wir heute lesen und uns anschauen wollen, vielleicht eine der Erzählungen, mit denen sich die ersten Leser, das Volk Israel, am besten und einfachsten identifizieren konnten. Schließlich befanden sie sich gerade in der Wüste, hatten die Wüste jeden Tag vor Augen. Wahrscheinlich waren die meisten von uns heute Morgen hier noch nie in einer echten Wüste. Manche vielleicht mal im Urlaub oder auf irgendwelchen Fernreisen. Aber trotzdem kennst du bestimmt Wüstenzeiten. Wüstenzeiten, das steht für Zeiten, in denen die äußeren Umstände mühsam sind. Wüstenzeiten sind Zeiten, in denen es schwer ist, den richtigen Weg zu finden. Zeiten, in denen du seelisch dürstest und es scheint, keine Erfrischung in Reichweite zu geben. Wüstenzeiten sind Momente, in denen alles verwüstet scheint. Es mangelt dir an Kraft und auch an Hoffnung. Kennst du solche Phasen in deinem Leben? Wüstenzeiten? Oder kann ich dich fragen, durchlebst du gerade eine solche Zeit? Eine Wüstenzeit? Wir finden unseren Bibeltext heute Morgen in 1. Mose Kapitel 21. Wir lesen die Verse 14 bis 21. 1. Mose Kapitel 21 ab Vers 14. Hier heißt es in Gottes Wort: Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen, fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen, und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen, und er wurde groß und wohnte in der Wüste, und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Bisher hatte ich diesen Text immer so verstanden, dass man die Überschrift geben könnte, die Rettung Ismaels. Es geht hier darum, wie Ismael vor dem Tod gerettet wurde. Aber als ich mich nun intensiver mit dieser Geschichte befasst habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, es geht hier eigentlich gar nicht so sehr um Ismael, sondern um Hagar. Im ganzen Text wird Ismael nur der Junge oder das Kind genannt. Es wirkt schon fast erzwungen, wie vermieden wird, den Namen Ismael zu nennen. Hagar wird jedoch sowohl in der Erzählung als auch in der direkten Anrede Gottes mit Namen genannt. Und außerdem finden wir hier ganz deutliche Parallelen zu 1. Mose 16, wo der Engel des Herrn Hagar schon einmal in der Wüste begegnete. Und damals bezeugte Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Und es spricht einiges dafür, dass Hagar hier zum Glauben fand, dass sie Gott erkannte, dass sie lernte, ihm zu vertrauen. Und nun befindet sie sich wieder in einer Wüstenzeit. Und wie so oft zeigen Wüstenzeiten, wie es mit unserem Glauben steht. Besser als an Festtagen. Wie steht es mit deinem Glauben, Hagar? Es geht in diesem Text also um Hagar in der Wüste. Und ja, es geht auch um dich und mich in Wüstenzeiten. Ich habe diesen Text gegliedert nach den drei Aussagen des Engels Gottes, der hier mit Hagar spricht. Zum ersten: Was ist mit dir, Hagar? Hier liegen eine Mutter und ihr Kind ohne Wasser in der Wüste, laut weinend, bereit zu sterben. Alles ist vergeblich, alles ist zu Ende. Sie will nichts mehr sehen, sie will nichts mehr hören, kein klarer Gedanke kommt mehr in ihren Sinn. Es ist alles aus, alles vorbei. Oh, was für eine tragische und schmerzvolle Szene hier ist. Eine Mutter und ihr Kind bereit zu sterben. Und wir wissen ja, es gibt keine dummen Fragen, aber manche Fragen, sie scheinen so in gewissen Situationen so unpassend zu sein. Hagar hört die Frage an sie gerichtet: Was ist dir, Hagar? Das meint, was bekümmert dich, Hagar? Was ist denn los mit dir, Hagar? Doch diese Frage, sie kommt nicht von einem vorbeikommenden Händler oder einem einheimischen Beduinen. Nein, diese Stimme kommt aus dem Himmel. Gott selbst hat seinen Engel beauftragt, zu Hagar aus dem Himmel zu sprechen. Und das Erste, was er sagt, ist: Was ist mit dir, Hagar? Natürlich ist Gott nicht einfach neugierig oder er wüsste nicht, was mit Hagar ist. Diese Frage ist ein Aufruf an Hagar: Denk doch einmal genau über deine Situation nach. Stell dir doch selber einmal die Frage: Was ist mit dir, Hagar? Was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich das Problem? Was geschieht hier eigentlich? Was geht hier eigentlich vor? In Wüstenzeiten sind oft auch unsere Gefühle und Gedanken wüst durcheinander geworfen. Wie ein Hitzschlag haut es einen um und wirft alles durcheinander. Doch lasst uns einmal versuchen, diese Frage für Hagar zu beantworten. Was ist mit dir, Hagar? Was finden wir hier in unserem Text? Nun, es ist eine akute Not. Ismael, der Junge, er ist am Verdursten. Er war zwar schon 16, 17 Jahre, aber hier hat er keine Kraft mehr zu laufen. Hagar konnte ihn gerade noch in den Schatten eines Strauches schleppen, setzte ihn dort ab. Aber er kann nicht mehr weitergehen. Es ist eine echte und schwere Not. Er hat kein Wasser mehr. Er ist am Verdursten. Ismaels Leben ist bedroht. Was ist mit dir, Hagar? Ich sorge mich um das Leben meines Sohnes. Mein Sohn stirbt. Eine akute Not. Und dazu kommt die Hilflosigkeit. Hagar hat keine Kraft und keine Mittel, um diese akute Not abzuwenden. Das Wasser im Schlauch, das Abraham ihnen mitgegeben hat, ist aufgebraucht. Der Schlauch ist leer, kein einziger Tropfen ist mehr darin enthalten. Wir können uns fragen: War Abraham so geizig? Hat er ihnen viel zu wenig Wasser gegeben, dass sie in diese schwere Situation kamen? Es gibt hier wenig Hinweise im Text, aber ich stelle es mir so vor, dass Abraham ihnen eine konkrete Route gezeigt hat. Geht diesen Weg, hier, diesen Weg entlang, und an der Stelle fragt ihr nach diesem Mann, und das ist ein Bekannter von mir. und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe und er wird euch mit allem Weiteren versorgen, was ihr für eure Reise braucht. Bis dahin reicht der Proviant und ihr kommt gut aus und ihr müsst nicht zu schwer tragen. So stelle ich es mir vor. Doch in unserem Text heißt es, direkt nachdem Abraham sie mit Brot und Wasser versorgte, da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Hagar kam vom Weg ab. Sie verlief sich. Sie irrte umher. Sie hat die Orientierung verloren. Sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Sie hat die Route verlassen. Sie irrt umher. Alles sieht so gleich aus. Die eine Sanddüne wie die andere. Der eine Steinfelsen wie der andere. Sie hat sich verlaufen und sie findet das Ziel nicht mehr. Und da geht ihr das Wasser aus. Mitten im Nirgendwo. Und sie weiß selbst nicht, wo sie ist. Sie ist hilflos. Sie hat kein Wasser und sie hat keine Ahnung, wo die nächste Siedlung ist, wo sie Hilfe holen könnte. Da ist scheinbar nichts, was sie tun kann. Und das ist eine sehr demütigende Erfahrung. Eine schmerzvolle Erfahrung. Eine akute Not und völlige Hilflosigkeit. Ich bin in Not, aber all meine Kraft und all meine Weisheit und all meine Erfahrung und all meine Mittel, sie helfen mir nicht weiter. Ich habe keine Lösung für das Problem. Ich kann nichts tun. Was ist mit dir, Hagar? Ich bin in Not und dabei völlig hilflos. Ich kann meinem eigenen Sohn nicht helfen. Und mit der Not und der Hilflosigkeit kommt die Verzweiflung. In Vers 16, und ich finde, es ist schon fast schwer zu lesen, in Vers 16 heißt es, und sie ging hin und setzte sich gegenüberhin, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüberhin, erhob die Stimme und weinte. Keine Hoffnung mehr. Sie ist sich sicher, das Kind wird sterben. Und keine Kraft mehr. Sie ist selbst so verzagt, so am Ende, dass sie es nicht ertragen kann, ihren Sohn sterben zu sehen. Sie findet keine Kraft mehr, sich neben ihren Sohn hinzusetzen, um ihn in dieser letzten Zeit tröstend zu begleiten, sondern sie ist völlig verzweifelt. Und sie setzt sich ein paar hundert Meter entfernt. Sie sieht ihn von Ferne, aber nicht mehr sein schmerzverzerrtes Gesicht. Und sie hört nicht mehr sein bitteres Klagen. Sie setzt sich ein Stück weit entfernt und fängt selbst laut an zu weinen. Alles, was ihr übrig bleibt, ist laut zu weinen. Sie ist verzweifelt. Sie ist am Ende. Ihre Kraft und ihre Hoffnung ist genauso aufgebraucht wie der Wasserschlauch an ihrer Schulter. Was ist mit dir, Hagar? Ich bin verzweifelt. Ich weiß weder ein noch aus. Es ist mir alles zu viel. Ich kann nicht mehr. Not, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Das ist Wüstenzeit. Aber wir finden hier einen zweiten Ausspruch und das ist auch unser zweiter Punkt. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wieso sollte Hagar sich nicht fürchten? Könnte ihre Situation noch irgendwie schlimmer sein? Kannst du dir eine Situation vorstellen, die weniger schmerzhaft ist als diese? Dass eine Mutter mit ansehen muss, wie ihr Kind stirbt. Wie kann Gott ihr denn durch seinen Engel sagen, fürchte dich nicht? Das klingt doch wie ein Spott in ihrer ausweglosen Lage. Aber nein, es ist es nicht. Dieses Wort, fürchte dich nicht, ist das, was Hagar hören musste. Das, was sie brauchte, das, was notwendig war, für sie zu hören. Und mir scheint, in diesem Wort steckt sowohl eine Ermahnung als auch eine Ermutigung. Dieses Wort, es ist eine Ermahnung und eine Ermutigung. Denn Hagar sorgte sich mehr, als sie es müsste. Sie sorgte sich mehr, als es angemessen ist. Nun, Freunde, klingt das vernünftig? Wenn wir doch gerade diese Situation geschildert haben, klingt das vernünftig? Kann es sein, dass Gott zu ihr sagt, Hagar, fürchte dich nicht, denn du hast keinen Grund, dich zu fürchten? Das klingt doch unbarmherzig und kalt, oder? Doch ja, ich denke, diese Mahnung steckt durchaus in diesem Wort. Jesus sagt zu Jairus beim Tod seiner Tochter, fürchte dich nicht, glaube nur. Und zu seinen Jüngern sagt Jesus mitten im Sturm, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Fürchte dich nicht, Hagar. Deine Furcht und deine Verzweiflung ist unbegründet. Warum? Weil Gott da ist. Hagar, Gott ist da. Hagar hatte 16, 17 Jahre zuvor, als sie mit Ismael schwanger war, Gott erkannt. Der Engel des Herrn kam ihr entgegen und sie betete bekennend, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie wurde erquickt mit Wasser und der Brunnen hieß Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Doch nun hat sie nicht nur ihre Orientierung verloren und ihr ist nicht nur das Wasser ausgegangen, sondern vor allem hat sie Gott aus den Augen verloren. Und ihr Glaube war leer. Fürchte dich nicht, siehe doch. Ich bin da. Fürchte dich nicht, Hagar. Ich, dein Gott, bin bei dir. Wenn wir durch wüste Zeiten gehen, dann ist unser scheinbar größtes Problem meistens nicht wirklich unser größtes Problem. Du hast Angst, ja. Du hast keine Hoffnung mehr, ja. Du hast keine Kraft. Glaube dir. Du siehst keinen Ausweg, ganz bestimmt. Die Umstände sind schmerzvoll, ich fühle mit dir. Die Bedrohung wird immer größer, ich verstehe. Doch das größte Problem besteht darin, was du bei all den Problemen gerade nicht vor Augen hast. Den Gott, der dich sieht. Siehst du nicht. In der Wüstenzeit siehst du den Gott nicht, der dich sieht. Du siehst all deine Probleme, du siehst all die Schwachheit, du siehst all die Not, du siehst und fühlst all den Schmerz, aber du siehst Gott nicht, den Gott, der dich sieht. Der Gott, der zu dir spricht, fürchte dich nicht. Den Gott, der Macht hat über Himmel und Erde, dem nichts verborgen ist, der zu dir spricht, fürchte dich nicht. Glaube an Gott. Aber wir müssen noch weitergehen. Fürchte dich nicht, Hagar. Deine Sorge ist unbegründet. Warum ist sie unbegründet? Ismael liegt weinend unter dem Strauch. Und man muss kein Arzt sein, man muss kein Medizinstudium abgeschlossen haben, um zu sehen, er liegt im Sterben. Er ist drauf und dran zu dehydrieren. Doch damals, als Hagar schwanger vor Abraham und Sarah davonlief, da gab der Engel des Herrn ihr eine Verheißung. Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Siehe, du wirst schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Und direkt vor unserem Predigtext in Vers 13 versichert Gott auch dem Abraham noch einmal: Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und auch hier heißt es in Vers 18, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Gott hat der Hagar eine Verheißung gegeben. Gott hat versprochen, Ismael wird nicht umkommen, sondern ich werde ihn zu einer großen Nation machen und deine Nachkommen werden reich und vielzählig sein. Hagar hatte eine Verheißung Gottes. Und darum spricht Gott zu ihr: Fürchte dich nicht. Ich habe dir doch etwas versprochen. Hagar, hast du vergessen? Hagar, erinnerst du dich denn nicht? Glaubst du nicht, dass ich erfülle, was ich dir zugesagt habe? Gott hat Ismael nicht zum Tode bestimmt. Darum wird er nicht sterben. Fürchte dich nicht. Glaube an die Verheißung Gottes. Lieber Christ, fürchte dich nicht in der Wüstenzeit. Glaube an die Verheißungen Gottes. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht, Gott ist treu, der dich nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Fürchtet euch nicht, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Fürchte dich nicht, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Fürchte dich nicht, wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht. Vergib dir all deine Schuld und reinig dich von all deiner Ungerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Glaube an die Verheißungen Gottes. Hagar, hast du die Verheißungen vergessen? Sie galten nicht nur Abraham, sie gelten auch dir. Lieber Freund, der du in der Wüste umherirrst, hast du das Wort vergessen, das dir zugesagt ist? Wie schnell sind wir dabei, am Festtag zu sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht mit meinem Herrn. Ich weiß, er liebt mich und ich weiß, seine Treue gibt mir die nötige Kraft für jeden Tag. Oh, wie oft haben wir das schon gesagt und bekannt. Und dann streifst du auf einmal in der Wüste umher. Und plötzlich sind alle Erinnerungen und alle Gedanken an die Fürsorge Gottes, an seine unzähligen Segnungen und seine vielen Belege seiner Macht und Treue vergessen. Aus dem Sinn. Verschollen. Im Anblick der Wüste vor uns. Fürchte dich nicht, du hast eine Verheißung. Glaube an das Wort. Du hast doch das Wort Gottes. Doch es geht noch weiter. Hagars Sorge war unbegründet. Denn die Mittel der Rettung standen schon längst bereit. Hier wird unsere Erzählung wirklich eindrücklich. Ja, fast schon ein bisschen humorvoll. Vers 19 heißt es, und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott hat nicht erst einen Wasserbrunnen geschaffen, da, wo Hagar lag, sondern gerade da, wo sie völlig hilflos und verzweifelt ihre Not beklagte, genau da hatte Gott in seiner Vorsehung bereits die Mittel für die Lösung bereitgestellt. Hagar hatte es bloß nicht gesehen. Sie weinten und verdursteten fast am Rande eines Wasserbrunnens. Am Rande einer Oase, die Gott schon zuvor bereitet hat. Und da, wo Hagar und Ismael völlig verzweifelt und entkräftet und verdurstend aufgaben, genau da war in der Vorsehung Gottes das Wasser bereitet. Fürchte dich nicht. Die Situation ist gar nicht so schlimm, wie es scheint. Fürchte dich nicht. Die Situation ist nicht so verzweifelt, wie du es siehst. Die Lösung ist schon da. Die Hilfsmittel stehen schon bereit. Gott hat bereits gesorgt. Du hast es bloß noch nicht erkannt. Wie oft hätte Gott das schon in unser Leben hineinsprechen können. Fürchte dich nicht. Es fehlt Gott nicht an Mitteln und nicht an Wegen. Dieses Wort, fürchte dich nicht, es gehört zu dem Tröstendsten, was Gott uns Menschen zusprechen kann. Und die Bibel ist voll davon. Fürchte dich nicht. Und der dritte Punkt, Gott hat gehört. Gott hat gehört. Wie kannst du in Zeiten der Not, der Traurigkeit, der Schwierigkeiten, ja in solchen Wüstenzeiten lernen, nicht zu fürchten, sondern auf den Herrn zu vertrauen? In unserem Text finden wir hier drei hilfreiche Anmerkungen, die uns ganz praktisch anspornen, auf den Herrn zu sehen inmitten von Wüstenzeiten. Zum einen, bete. Bete. Wir lesen hier, dass der Engel zu Hagar sagt, denn Gott hat die Stimme des Jungen gehört, dort, wo er ist. Nun, in unserem Text kommt eigentlich kein Gebet vor. Ist euch das aufgefallen? Hier wird nicht direkt genannt, dass gebetet wurde. Wir lesen, dass Hagar ihre Stimme erhob und weinte. Und wir lesen, dass Gott die Stimme des Jungen hörte. Aber die Stimme erheben ist nicht gleich beten. Es kann jede Lautäußerung sein. Bei Hagar meint es hier wohl nur das laute Weinen. Bei Ismael wissen wir es nicht. Vielleicht war es auch nur das Stöhnen eines Sterbenden. Vielleicht waren es aber auch eine Art letztes Gebet eines im Stolz gebrochenen Jungen. Vielleicht eines Jungen, der erkannte seine eigene Schuld gegenüber seinem jüngeren Bruder Isaak. Wie dem auch sei, der Engel Gottes spricht zu Hagar. Er spricht zu Hagar, zu der Mutter, und er sagt ihr, dass Gott die Stimme des Jungen hörte. Und hier ist, wie ich es verstehe, Hagar, warum rufst du in dieser Situation nicht zu mir? Du hast mich doch erkannt, damals in der Wüste. Warum betest du nicht? Weißt du, ich sehe dich. Und ich habe auch das Weinen des Jungen gehört. Ich höre und sehe, was los ist. Du konntest ihn nicht leiden sehen und bist weggegangen, um sein Klagen dort hinten nicht mit anhören zu müssen, dort an dem Ort, wo du ihn niedergelegt hast. Aber weißt du, ich höre seine Stimme auch von dem Ort, wo er ist. Ich höre euer Leid. Ich sehe eure Not. Ja, ich sehe und höre immer, wie es euch geht. Und ich kümmere mich um dich. Vertrau mir doch. Vertrau dich mir an. Warum erhebst du deine Stimme nur zum Weinen und nicht zum Gebet? Wie ist es mit dir? Betest du? Ich meine nicht nur vor dem Essen bei vollgedecktem Tisch. Betest du in der Wüste? Und manchmal fällt das schwer. Erhebst du deine Stimme nur zum Klagen? Oder betest du im Vertrauen, dass Gott dich hört, wo auch immer du gerade bist? Vielleicht auch da, wo du dich verloren und verirrt fühlst. Erhebst du deine Stimme zum Gebet? Bete. Gott ist ein Hörer des Gebets, sagt die Bibel. Bete, auch wenn du denkst, Gott kümmert sich nicht um dich. Bete. Vielleicht dachte Hagar, mit dem Ausstoß aus dem Hause Abrahams ist auch sie vom Herrn verstoßen. Vielleicht dachte sie, durch Ismaels Schuld sind sie nun gestraft und Gott hat sich von ihnen abgewandt. Solche Gedanken kommen einem in der Wüste. Vielleicht sieht Gott mich nicht. Vielleicht will Gott mich nicht. Vielleicht straft Gott mich. Aber wir erfahren hier, Gott hört. Du kannst zu ihm beten. Du kannst deine Sünden bekennen, deinen Unglauben, deinen Zweifel, deine Ratlosigkeit, deine Verirrungen, ja, deinen Schmerz und dein Leid, deinen Zweifel und all deine Last vor ihn bringen. Werft auf ihn alle Sorgen, denn er ist besorgt um euch. Bete, erhebe deine Stimme, wenn auch alle Kraft und Hoffnung dahin ist. Gott ist es, der dich sieht und der dich hört, wo auch immer du bist. Auf was für Abwege du auch immer geraten bist, Gott hört. Bete zu ihm. Und des Weiteren, erkenne. Hier heißt es, und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Erkenne, was Gott schon bereitet hat. Bleib nicht blind. Blind durch die eigenen Gedanken und Gefühle. Blind durch die eigenen Vorwürfe. Blind durch die Umstände und den Nebel, der sich darüber legt. Blind durch die Dunkelheit, die uns umfängt. Erkenne das, was Gott schon bereitet hat. Gott ruft durch den Propheten Hosea so eindringlich: Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das ist unsere Not in der Wüste. Du plagst dich mit deiner Schuld und bist betrübt, dass du in deiner Kraft nicht überwinden kannst. Du fühlst dich bestraft und kannst Gott nicht begegnen. Erkenne doch, es gibt eine Quelle, die ist geöffnet gegen Sünde und Befleckung, wie es in Sacharja heißt. Jesus ist der, der da ruft: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Komm zum Wasser des Lebens. Erkenne die Quelle, die geöffnet ist. Die Quelle der Sühnung, die Quelle der Vergebung, die Quelle des Friedens, die Quelle der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der uns sieht. Und wisst ihr was? Diese Quelle ist geöffnet schon seit 2000 Jahren. Diese Quelle ist geöffnet, seit Jesus am Kreuz gestorben ist für Sünder. Du brauchst Vergebung? Dort am Kreuz ist die Quelle. Du brauchst Gnade zur Reinigung und Heiligung? Dort am Kreuz ist die Quelle. Du suchst nach Frieden mit Gott und ein reines Gewissen? Dort am Kreuz ist die Quelle, wo Jesus als Stellvertreter für Sünder gestorben ist. Dort, wo er rief, mich dürstet. Dort ist die Quelle lebendigen Wassers aufgetan zu unserer Erquickung, damit wir nicht mehr dürsten müssen. Erkenne, was Gott in Jesus Christus gewirkt hat. Bitte den Herrn, deine Augen zu öffnen, dass du siehst, wie das alte Evangelium vom Kreuz dir Lebenskraft gibt für jeden neuen Tag. Das Evangelium, es dient dir nicht nur, um ein neues Weltbild zu gewinnen, um ein bisschen Hoffnung zu gewinnen, um dir Ansporn zu geben. Dieses Evangelium, es bringt dir die Gnade, die du brauchst für jeden einzelnen Tag. Jeden Morgen, an dem du aufwachst, brauchst du dieses Evangelium. Vor jeder Herausforderung, vor der du stehst, brauchst du diese Quelle vom Kreuz von Jesus. Im Kampf gegen Sünde, im Umgang mit Unrecht, in Traurigkeit und Verlust, in Unsicherheit und Schmerz, das, was du brauchst, die Gnade vom Kreuz. Bitte um Erkenntnis, dass du siehst, was Gott dir bereits an Gnade und Hilfe und Segen und Beistand bereitgestellt hat in Jesus Christus. Bitte ihn, dass sein Geist es lebendig werden lässt, dass sein Geist deine Augen öffnet, dass du siehst, die Herrlichkeit des Evangeliums, die Kraft und den Segen der Gnade Gottes, diese Quelle, die bereits geöffnet ist. Und schließlich, gebrauche. Wir lesen hier einen Text, da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Hagar hatte einen leeren Wasserschlauch umhergetragen. Wir wissen nicht, wie lange, aber mit all ihrer letzten Kraft begleitete sie noch ihren Sohn bis zu diesem Strauch, unter dessen Schatten sie ihn warf, mit einem leeren Schlauch, einem leeren Wasserschlauch. Und für den Moment schien dieser Wasserschlauch um Hagars Schulter völlig nutzlos. Was hilft dir ein leerer Wasserschlauch in der Wüste? Nutzlos. Aber in dem Moment, als der Herr ihr die Augen öffnete, als Hagar die Wasserquelle vor ihr sah, da wurde dieser Schlauch sehr wertvoll und nützlich. Und so ist es mit den Mitteln der Gnade, die Gott uns gibt, in unserem Leben. Bibellesen, tägliches Bibellesen, regelmäßiger Gottesdienst, das Hören auf Predigten aus dem Wort Gottes, das gemeinsame Gebet, das Lernen, die Unterweisung mit dem Katechismus und all diese Dinge, all diese Mittel der Gnade, all das, was uns doch helfen soll, die Wahrheit Gottes zu erkennen. Es sind Mittel der Gnade. Aber vielleicht wurde es in deinem Leben immer weniger. Und irgendwann hast du das Gefühl, das bringt mir alles nichts. Ich bekomme nichts davon. Es ist wie leer. Was bringt es mir, zum Gottesdienst zu kommen? Was bringt es mir, auf die Predigten zu hören? Ach, was bringt es mir, die müde morgens die Bibel aufzuschlagen und zu lesen? Ich fühle mich wie ausgetrocknet. Ich bekomme nichts daraus. Doch es liegt nicht an den Mitteln. Es liegt daran, dass du dich von der Quelle entfernt hast. Es liegt daran, dass du die Quelle nicht siehst. Aber Hagar nahm den leeren Schlauch mit. Als ich in einer Zeit großer geistlicher Durststrecke in meinem Leben Gott aus den Augen verloren habe, da kam doch eine Zeit, und ich kann es nicht anders sagen, als zu bekennen, da öffnete der Herr meine Augen. Und ich sah plötzlich wieder die Herrlichkeit und die Kraft des Evangeliums. Und Gott ist mir ganz neu begegnet. Und ich hatte das Gefühl, all das, was ich einst gelernt hatte, das, was ich gehört hatte in den Predigten, das, was ich gelesen hatte in der Bibel, es überschüttete mich wieder neu und es wurde in ganz neuer Kraft nützlich. All das fügte sich wieder zusammen und ich hatte gedacht, ich hätte es schon längst verloren, aber es war gegenwärtig und in Kraft da und stützte mich und stärkte mich und half mir zu erkennen und mich noch mehr am Herrn zu erfreuen, seine Weisheit zu erkennen. Auf einmal konnte ich wieder schöpfen mit dem, was mir für eine Zeit lang öde und trocken vorkam. Das, was mir leer und aufgebraucht schien, wurde mir wieder zum Mittel großer Erquickung. Wenn Gott dir den Brunnen der Gnade in Christus zeigt, dann sind die Gnadenmittel die Gefäße, die die Liebe Gottes zu unserer durstigen Seele tragen. Und vielleicht auch Mittel, mit denen wir die Gnade Gottes zu den durstigen Seelen unserer Mitmenschen tragen können. Wie Hagar hier zu Ismael. Worum es mir geht, mit diesem Bild, gebrauche die Gnadenmittel. Schätze sie nicht gering. Halte sie nicht für wertlos, gerade in Zeiten der Wüste, wo du denkst, es ist alles leer. Ich bekomme nichts heraus, ich kann wringen, wie ich will. Die Mittel selbst können dich nicht retten, noch geistliches Leben erhalten. Aber da, wo du zur Quelle des Lebens kommst, da, wo Gott dir neu die Augen öffnet und dich führt zu der Quelle des Lebens, da, wo du dich neu Gott zuwendest, da werden die Mittel der Gnade die Gefäße zur Erquickung und Erfüllung selbst in der Wüste. Darum bleibe treu daran. Nimm diesen Schlauch mit. Vertraue auf Gott, der dir in Jesus eine Quelle lebendigen Wassers geöffnet hat. Wo du auch bist. wie sehr du auch den Herrn aus dem Blick verloren hast. Diese Quelle ist dir nah. Näher als die Wasserquelle der Hagar war in der Wüste von Beersheba. Gott sieht und hört, Gott weiß um dich. Erhebe doch deine Stimme und erhebe dein Herz zu ihm. Auch in der Wüste. Amen.